Bewusstsein. Wir befinden uns am Beginn einer tiefgreifenden Wandlung unserer gesellschaftlichen Lebensverhältnisse. Welche Gedanken und Inspirationen können uns dabei helfen, diesen Wandel zu bejahen und zu gestalten? Eine Sendung von Roland Steidl.
Dezember. 1. Dezember. Oh, wie gut. Zweifellos der feierlichste Monat im Jahreslauf. Ich würde sogar sagen, der beste Monat im Jahreslauf, aber das muss man natürlich ein bisschen begründen. Gestern haben wir den ersten Advent begangen. Im Grunde das Neujahrsfest der Christen, zumindest in unseren Breiten. Neujahrsfest des Kirchenjahres. Schön. Und heute werden viele Kinder das erste Fenster ihres bunten Adventskalenders geöffnet haben. Och, was waren das für Sachen, wenn wir als Kinder selber Adventskalender hatten und ein Türchen aufgemacht haben. Das hat sich ja dann immer mehr perfektioniert. Plötzlich waren Schokolademotive dahinter und so weiter und so weiter. Adventskalender. Aber der Dezember hält so viele andere bedeutsame Festtage für uns bereit. Neben den 4 Adventssonntagen, Mariä Empfängnis am 8. Dezember, natürlich der Heiligabend, der Christtag, der Stefanitag und dann Silvester mit seinem lauten Umbruch ins neue Jahr und kurz darauf noch am 6. Jänner das Dreikönigsfest. Nun gut, das ist tatsächlich schon nicht mehr Dezember, sondern eben dann Januar. Also, darüber hinaus könnten wir noch ergänzen, das jüdische Lichterfest Chanukka am 15. Dezember. Also lauter Feste in der dunkelsten Zeit des Jahres, nicht? Eigentlich müsste man den Dezember in seiner Feierlichkeit zum schönsten und wichtigsten Monat im Jahreslauf erklären. Das Dunkel der Winterzeit wird erbarmend erhellt durch ganz viel Kerzenlicht. Und wir befinden uns ja in der stillsten Zeit des Jahres. Nun, das stimmt allerdings ganz und gar nicht mehr. Die Adventszeit ist mittlerweile die lauteste und geschäftigste Zeit des Jahres geworden. Wachstum, Wohlstand und Konsum haben die Weihnacht als Zeit der Besinnung verdrängt. Verdrängt bis zerstört. Aber lassen wir lieber diese kritischen Gedanken. In der letzten November-Sendung habe ich versprochen, nachdem ich im November Texte von Martin Buber gelesen habe aus Ich und Du, mit Buber fortzufahren. Nun hat mir eine wichtige Kritikerin gesagt, also das Ich und Du, das ist schon ganz schön abstrakt und anspruchsvoll und sowas, ob das jeder versteht. Das habe ich mir zu Herzen genommen und habe mir gedacht, vielleicht sollte ich für den Dezember einen Text wählen, den jeder verstehen kann. Ich hoffe es wenigstens, ja, dass wir einen Text haben, den jeder verstehen kann. Also vielleicht noch ein paar einführende Worte für den Dezember zu Martin Buber. Martin Buber ist für manche Menschen wirklich ein ganz bedeutender geistiger Ziehvater geworden. Ich denke da zum Beispiel an Gerhard Wehr. Gerhard Wehr ist vaterlos aufgewachsen. Ja? Und für ihn, er sah irgendwann ein Foto von Martin Buber mit seinem dichten, wallenden Bart und so und seinen grauen Haaren. Und dann hat er ihn damals zu seinem geistigen Vater erklärt und hat eine große Biografie über ihn geschrieben. Nicht? Das war, glaube ich, eins seiner Erstlingswerke, wenn nicht überhaupt das erste Werk. Daraufhin sind viele, viele andere Biografien aus der Feder von Gerhard Wehr noch geflossen. Aber Buber war der Beginn, ja, weil er so etwas, er hat die Ausstrahlung, wenn man ein Foto von ihm sieht, des alten Weisen. So sieht er aus. Der alte, weise Mann. Hinzu kommt, also er hat von 1878 bis 1965 gelebt, seit 1938 in Israel. Also er ist dann als Jude ist er zum Auswandern mehr oder weniger gezwungen worden. Aber die Größe und Bedeutung des Buberschen Lebenswerks kann man eigentlich kaum überschätzen. Einerseits ist es die Übersetzung des Alten Testaments ins Deutsche. Er hatte den Eindruck, man muss das Alte Testament, keine Kritik an Martin Luther, man muss das Alte Testament sprachlich so nah als möglich an die hebräische Bibel, an das Aramäische eigentlich heranbringen. Und das hat er tatsächlich versucht. Dadurch wird die Sprache ganz anders. Sie wird viel knapper, ja, viel kürzer, überhaupt nicht mehr blumig oder so, nicht? Und er hat mit Franz Rosenzweig zusammen, der ist dann allerdings zwischendurch verstorben, hat er praktisch das gesamte Alte Testament übersetzt. Gibt's heute in 4 Bänden. Ich hab's zu Hause. Dann seine philosophischen Schriften. Nicht mit Ich und Du haben wir vielleicht die wichtigste dieser philosophischen Schriften schon ein bisschen zu Gehör bekommen. Ich und Du, also er steht mit wiederum 2 anderen wichtigen Leuten, dem evangelischen Philosophen Rosenstock Huessy und dem österreichischen Philosophen Ferdinand Ebner, hat er im Grunde genommen die Tradition des dialogischen Denkens begründet. Ja, dialogisches Denken. Das war im Grunde genommen ein Affront gegen den deutschen Idealismus, ja, gegen das Denken, das nur ums Individuum kreist. Und bedeutete im Grunde genommen, wir Menschen sind immer in Beziehung, nicht? Wir können gar nicht anders. Selbst wenn wir still sind und irgendwo sitzen, sind wir in Beziehung, ob wir wollen oder nicht. So, also, und das Dritte, und da nähern wir uns jetzt dem, was uns im Dezember beschäftigen soll. Das Dritte, woraus er geschöpft hat und worüber er geschrieben hat, ist der Chassidismus. Schriften zum Chassidismus ist von seinen 3 großen, dicken Gesamtwerksausgaben eine eigene Ausgabe. Und genau hieraus, ja, aus diesen chassidischen Werken, möchte ich gewissermaßen allen, die gerne zuhören können, ein spirituell-literarisches Weihnachtsgeschenk machen. Der Weg des Menschen nach der chassidischen Lehre, so heißt das Büchlein. Es ist nicht dick, 40 Seiten. Also ich werde es schaffen, in 6 Lesungen hinzukriegen. Ich habe es schon probiert. Der Weg des Menschen nach der chassidischen Lehre. Nun haben wir ein Problem. Nicht? Also was ist denn überhaupt Chassidismus? Nicht? Ist, glaube ich, nicht jedem unbedingt geläufig, das Wort. Wenngleich der Chassidismus im Grunde genommen auch seit, ja, weltweit kann man sagen, seit Beginn des 20. Jahrhunderts einen gewissen geistigen Siegeszug angetreten hat. Zurück geht er auf einen Begründer, ja, auf den Israel Baal Shem Tov, das ist der Meister des guten Namens. Der hat praktisch, man kann sagen, diese geistige Richtung oder spirituelle oder religiöse Richtung, die ins Ostjudentum gehört, begründet. Ja, ich glaube, er hat von 1700 bis 1760 gelebt. Ja, so etwa muss es hinkommen. Also Israel Baal Shem Tov. Chassidismus. Der Chassid ist der Fromme, übersetzt. Sonst heißt es nichts. Ja, der Fromme. Und der Tzaddik, ja, der eine ganz zentrale Rolle spielt im Chassidismus, ist der Gerechte. Das ist, wenn man so will, der Weisheitslehrer in den jüdischen Gemeinden des osteuropäischen Städtels. Wir haben es beim Städtel im Grunde genommen mit dem Gegenteil dessen zu tun, mehr oder weniger, was so üblicherweise das Vorurteil gegenüber Juden ist. Juden gelten ja, galten immer und gelten auch teilweise heute noch als enorm reiche Leute. Die Rothschilds und viele, viele andere. Ja, also, aber gerade im osteuropäischen Städtel, das heißt Städtel wie Städtchen, ja, das kleine Dorf, lebten überwiegend arme Leute, arme Juden. Und so die aber, und das ist wirklich bemerkenswert, die es geschafft haben, im Grunde eine geistige Bastion gegen die Moderne und gegen die technische Fortschrittswelt zu errichten. Sie haben sich einfach damit nicht anfreunden können und wollen. Ich habe vor Jahren immer behauptet, das ist auch der Grund, weswegen sie in den KZs landeten, weil sie eine viel zu starke Widerstandsbewegung, ohne den Widerstand direkt in Form von Protesten zu äußern, sie waren einfach unbrechbar. Ja? Sie hatten ihre Gemeinden, sie hatten ihre Synagogen oder ihre Bethäuser und haben da drin einfach ihre jüdischen Traditionen gehuldigt. Und das war als Insel, als geistige Insel, für den Nationalsozialismus natürlich sowieso unerträglich. Ich habe bisher noch niemanden gefunden, der das so deutlich gesagt hat wie ich jetzt. Aber ich glaube, dass es richtig ist. Jetzt will ich noch den guten Gerhard Wehr, von dem ich schon gesprochen habe, zu Wort kommen lassen. Der hat einfach in seinem schönen Lexikon der Spiritualität, hat er sogar einen Eintrag über Chassidismus. Und das will ich noch lesen, damit wir ein kleines Stück mehr Wissen einfach über den Chassidismus bekommen. Also, er schreibt hier, der Chassidismus ist eine spirituell mystische Erneuerungsbewegung im einstigen Ostjudentum, nicht zu verwechseln mit dem deutschen Chassidismus des Mittelalters. Der östliche Chassidismus, habe ich schon gesagt, geht auf Israel ben Eliezer, den Baal Shem Tov, Meister des guten Namens, zurück. Dieser trotz Zerschlagung des Ostjudentums noch lebendige, insbesondere durch das reiche Traditionsgut der chassidischen Erzählungen, Martin Bubers weltbekannte Chassidismus, lässt sich als einen Versuch verstehen, die an sich esoterische Kabbalah zu popularisieren und im alltäglichen Leben fruchtbar zu machen. Martin Buber, der die chassidische Botschaft auf seine eigentümliche Weise der westlichen Welt vermittelt hat, spricht von einer Ethos gewordenen Kabbalah. An die Stelle einer orthodoxen Gesetzlichkeit ist der Wille und die Begeisterungskraft getreten, in allen Dingen Gott zu ergreifen und vor allem freudig, lebensbejahend den Alltag als den Ort der Gottesoffenbarung zu erleben. Ja, das ist vielleicht soweit schon ganz gut, einmal als Einstieg. Dieses Büchlein, Der Weg des Menschen nach der chassidischen Lehre, in 6 Folgen lesen. Das heißt, es wird bis in den Januar hineingehen und da und dort und ab und an werde ich kleine Zusatzerklärungen und Bemerkungen geben.
Sie hörten Bewusst sein. Gedanken von Roland Steidl. Die Musik zur Sendung stammt von Johann Sebastian Bach, interpretiert von Harald Simada. Diese Sendereihe steht auch als Podcast in unserem Online-Archiv zur Verfügung.